So, meine Lieben, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch noch einmal. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ihr habt schon gehört, mein Name ist Jascha. Ich bin 40 Jahre alt und bin heute mit meinem Sohn hier, der kleine Jascha ist. Und wir kommen aus der Adventgemeinde Mönchengladbach und bringen herzliche Grüße mit, natürlich. Kurz zu mir, ich bin erst seit 4 Jahren in der Adventgemeinde. Vorher war ich verloren in der Welt, wie einige von euch vielleicht auch. Gut, aber heute geht es ja nicht um mich. Es geht um das Wort Gottes natürlich. Und ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und euch wahrscheinlich auch. Und zwar ein Thema, was so interessant ist, dass sich um diesem Thema die Geister scheiden, könnte man meinen. Und es ist so wichtig, dass Gemeinden sich streiten über dieses Thema. Dass Gemeinden kaputt gehen. Bei diesem Thema. Interessanterweise. Es geht natürlich um keinen geringeren als um den, ja, den wir eigentlich die meisten so kennen. Es geht um den Stellvertreter Christi. Die meisten von euch kennen ihn. Vielen Dank. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Er ist der liebenswürdigste, den es gibt. Oder gab. Er ist für jeden Menschen da. Es gibt keinen freundlicheren als ihn. Interessant. Aber dieser Mann ist gestorben vor kurzem, wie ja viele mitbekommen haben. Und darum stelle ich die Frage, wer ist er überhaupt? Ist er der Stellvertreter Christi? Oder um wem geht es hier wirklich? Es kann nur einen geben, denn dieser Mann ist fake. Er ist ein Betrüger. Er ist nicht der Stellvertreter Christi. Denn nur einer kann es sein. Der Heilige Geist. Und dann werden wir heute diese Fragen besprechen und die Bibel wird uns die Antworten darauf geben, ob es auch so ist. Denn die Bibel legt sich ja selbst aus und zeigt uns die Wahrheit. Wir werden die Fragen heute durchgehen. Heute gibt es ein kleines Bibelstudium. Wer oder was ist der Heilige Geist? Wie bekomme ich ihn? Was hindert mich daran? Was ist seine Aufgabe? Und schlussendlich, ist er Gott? Das Wesen des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Schwärmerische Menschen mögen Schriftstellen zusammenbringen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten. Aber die Annahme solcher Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist Schweigen Gold. Immer wieder hört man, dass wir nicht viel über den Heiligen Geist wissen und es dabei beruhen lassen sollen. Wir können ihn zwar nicht erklären oder sein Wesen begreifen, wie es auch hier steht. Und doch denke ich, dass Gott uns genug mitgeteilt hat, um zu erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben. In 1. Johannes 2, Vers 1, ja, das wird hier auf Jesus bezogen, wenn wir das hier sehen. Dort steht, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Im Griechischen steht hier das Wort Parakletos und kommt im Neuen Testament ganze 5-mal vor und bedeutet Beistand und Tröster, aber auch Fürsprecher. Und wir können auch sagen, das ist jemand, der ständig bei einem ist. Und wenn wir die anderen 4 Male betrachten, wo dieses Wort vorkommt, werden wir sehen, dass es sich um jemand anderen handeln muss als Jesus selbst. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Oder auch hier. Der Beistand aber, der Heilige Geist, jetzt wird es konkret, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles klären und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Dann haben wir noch. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wir sehen ja also ganz klar in diesen Versen, dass es sich um einen anderen Fürsprecher als Jesus Christus handelt. Wir können das hier so als Überblick sehen. 1. Johannes 2, Vers 1 geht es um Jesus Christus und um die anderen 4 Male um den Heiligen Geist. interessanterweise. Die Rede ist hier also von zwei verschiedenen Fürsprechern. Ja, wenn Jesus im Heiligtum ist, wie steigen wohl die Gebete zu Gott auf? Durch den Heiligen Geist. Denn er transportiert unsere Gebete zu Jesus und übersetzt sie in die heilige Sprache Gottes. Christus, unser Mittler, und der Heilige Geist treten ständig für den Menschen ein. Doch verwendet sich der Geist nicht für uns wie Christus, der sein Blut geltend macht, das vom Anfang der Welt vergossen ist. Der Geist wirkt an unseren Herzen, entlockt Gebete, Reue, Lob und Dank. Der Heilige Geist führt uns zur Reue über unsere Sünden. Er führt uns zu einem tieferen Verständnis der Wahrheit über Gott. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst, er ist es also, der für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Wer aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Das spricht ja dann auch für eine eigene Persönlichkeit, oder? Schauen wir uns das mal an. Wenn wir den Abschnitt betrachten, wo Petrus zu Ananias und Sapphira spricht, wir kennen das alle, wo er sagt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Und in Vers 9, warum seid ihr beeingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Ja, siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür. Sie werden auch dich hinaustragen. Interessant. Er wird hier also angelogen. Es ist also eine eigenständige Persönlichkeit. Es geht aber weiter. Er spricht dich hier auch persönlich an. Da sprach der Geist zu Philippus. Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Wir kennen diesen Abschnitt, wo er zu diesem Kämmerer geht und was tun soll. Er spricht ihn also direkt persönlich an. Oder aber auch, sprach der Geist zu ihm, zu Petrus. Siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen. Denn ich habe gesandt, er spricht ihn persönlich an. Heiliger Geist spricht ständig, hört gar nicht auf. Als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sondert ihr Barnabas und Saulus aus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Es war der Heilige Geist, der das gemacht hat. Es war weder der Vater noch der Sohn. Ihm können aber auch Dinge gefallen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen. Er kann aber auch Dinge nicht erlauben, wie es hier steht. Als sie aber nach Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen, von wem? Vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, der Geist ließ sie nicht zu. Keine Chance. Wenn der Heilige Geist was sagt, dann ist Sense. Er kann aber auch betrübt werden. Uns betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist personifiziert Jesus Christus. Und trotzdem ist er eine eigenständige Persönlichkeit. Das sollte uns allen klar sein. Dann kommen wir natürlich zur nächsten Frage, wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Was ist notwendig? Die Antwort finden wir hier unter anderem in der Apostelgeschichte 2,38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ganz einfach. Das war's schon, oder? Natürlich nicht. Gott hat ein Komplettpaket. Es geht noch weiter. Wenn wir darum bitten. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel her den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Interessant. Es geht weiter. Wer an mich glaubt und wer an Jesus glaubt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollen. Welche? Die an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Dazu kommt auch noch, wenn wir Gott gehorchen und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welche Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Hinzu kommt noch, wenn wir uns erfüllen lassen und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Wir sollen uns also mit dem Heiligen Geist füllen. Und noch, im Heiligen Geist zu leben. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist ein Komplettpaket, es gehört also zusammen. Nicht das eine oder nur das andere oder was einem gefällt oder zusagt. Nein, Gott sagt, es gehört zusammen. Wir sollen den Vater bitten, täglich. Wir sollen an Jesus glauben, immer. Wir sollen Gott gehorchen. Wann? Jederzeit. Täglich uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und im Heiligen Geist leben. Das gehört also alles zusammen. Christus wurde eins mit uns im Fleisch, damit wir im Geiste eins würden mit ihm. Kraft dieses Einsseins werden wir aus dem Grabe wieder hervorkommen. Nicht nur als Bekundung der Macht Christi, sondern weil wir durch den Glauben sein Leben zu dem unsrigen wurde. Wer das wahre Wesen Christi erkennt und ihn in seinem Herzen aufnimmt, hat das ewige Leben. Durch den Geist wohnt Christus in uns. Und der Geist Gottes, den unser Herz im Glauben empfängt, ist der Beginn des ewigen Lebens. Und darum brauchen wir auch nicht mehr sündigen. Denn durch den Heiligen Geist ist die Kraft der Sünde in uns gebrochen. Das ist ein völliger Quatsch. Jeder, der was anderes erzählt, der glaubt Gott nicht und macht Gott zum Lügner. Denn die Schrift sagt ganz klar, dass wir überwinden werden. Offenbarung 3 sagt das genauso. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und nicht wer zweifelt, mir nicht glaubt und ab und zu mal diesen das Nein sagt er nicht. Wer überwindet? Wir werden es also tun. Denn es ist nicht unsere Leistung, es ist Gott, der das in uns bewirkt. Und das muss uns klar sein. Wir kommen zur nächsten Frage. Gibt es Hindernisse? Ja, wahrscheinlich nicht. Die Frage steht zum Spaß da. Natürlich ist die Frage berechtigt. Es gibt Hindernisse. Auf jeden Fall. Sonst wäre die ganze Welt schon erleuchtet und erfüllt. Ist aber nicht so. Es gibt Hindernisse. Die Sache ist aber, wenn wir in dem Licht wandeln, das der Herr uns offenbart, werden wir mit dem Heiligen Geist zugerüstet. Wenn wir das auch tun. Wir als Adventisten, uns ist sehr viel offenbart worden. Manche sagen, ach, warum nur? Jetzt muss ich ja doch so leben. Das ist aber der falsche Gedankengang. Wir sollten froh sein. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt mit Scheuklappen durch die Welt rennen können und sagen, ah, keine Information, sonst muss ich nach Gottes Willen leben. Das ist ja Quatsch. Nein, wir sollten also schon in dem Licht wandeln, was uns offenbart worden ist. Denn dadurch werden wir einen riesen Segen bekommen. Und andere Menschen werden ebenso gesegnet durch uns. Aber Apostelgeschichte 4 sagt uns etwas sehr Interessantes. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. Nein, sondern alle Dinge waren ihm gemeinsam. Das ist eine Anleitung. Hier steht, wie das funktioniert. Wenn wir das so nicht machen und so nicht leben, das ist ein Hindernis, um den Heiligen Geist zu bekommen. Also, was machen sie? Sie haben gemeinsam gebetet. Ist es schön, wenn wir alle in unseren stillen Kämmerlein alleine beten? Sollen wir auch tun? Aber es ist etwas anderes, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und beten. Und dann erst wird die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele. Das schweißt nämlich zusammen. Und dann wird auch keiner mehr sagen, ja, das ist jetzt meins, ich kann dir nichts geben, weil das gehört mir. Das ist aber in den Gemeinden so tatsächlich. Komisch. Sollte aber nicht sein. Dann werden doch die Gemeinde, wenn die genauso leben, wie ich sie sagt, alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Keiner wird an Mangel leiden. Weder an Geistlichkeit noch an Dingen, die wir zum Leben brauchen. Doch wer ist der größte Feind? Was ist das größte Hindernis? Den Heiligen Geist zu empfangen. Ja?
Das Ego.
Das Ego. Viele sagen jetzt Satan, aber es ist das Ego. Es ist derjenige, der heute auf deinem Platz sitzt. Du selbst bist das größte Hindernis. Unser Ego ist manchmal größer als das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden. Das geht so schnell, dass wir es gar nicht bemerken. Tatsächlich, wir selbst sind es, unser Ego ist es, was manchmal groß wird. Und wir müssen ja täglich sterben, nicht wahr? Darum dürfen wir uns die Frage stellen, stirbst du schon oder lebst du noch? Dieses tägliche Absterben ist ein Prozess, was jeden Tag zunehmen sollte, dass wir zum Kreuz gehen, unser eigenes Kreuz auch tragen. Es bedeutet viel, die Bewahrung der Seele Gott anzuvertrauen. Es bedeutet, dass wir im Glauben leben und wandeln sollen. Nicht auf uns selbst vertrauen oder uns selbst verherrlichen, sondern auf Jesus, unseren Fürsprecher, als den Urheber und Vollender unseres Glaubens schauen. Und der Heilige Geist wird sein Werk am zerknirschten Herzen verrichten. Aber niemals kann er an einer selbstgefälligen, selbstgerechtigen Seele wirken. In seiner eigenen Weisheit würde sich ein solcher Mensch selbst bessern. Er stellt sich zwischen seine Seele und dem Heiligen Geist. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der Heilige Geist wird wirken, wenn das eigene Ich sich nicht einmischt. Lassen wir ihn arbeiten an uns. Doch wir tun manchmal, wenn das Fahrrad vorbeifährt, den Knüppel sich in die Speichen. Ja? Das ist nicht okay. Wir sollen Gott auch arbeiten lassen an uns. Auch das müssen wir lernen, wie wir heute noch besprochen haben, die Dinge mal ihm zu übergeben, dass er das machen soll. Dass wir uns nicht selbst bessern. Kommen wir zu den Aufgaben des Heiligen Geistes. Hat er welche? Ja, er hat jede Menge. Er hat mehr Aufgaben als wir alle zusammen. Er hat eine bestimmte Aufgabe. Er wird uns zu Jesus führen. Das ist seine Hauptaufgabe. Er wird uns zu Jesus führen, denn er möchte ja, dass du gerettet wirst. Denn ohne ihn geht es ja gar nicht. Das aber nicht alles. Er möchte uns auch verändern. Denn ohne die Veränderung führt es nichts. Das ist ja diese Heiligung, was mit dem Beginn deiner Taufe anfängt. Dann fängt der christliche Glaube erst an. Wir kennen alle diesen Abschnitt mit Nikodemus. Er kommt zu Jesus. Eines der großen Gelehrten überhaupt. Hat keine Ahnung. Er hat keinen Plan. Jesus sagt ihm ganz klar, hör mal Nikodemus, wenn jemand nicht von neu geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es funktioniert nicht. Nikodemus, so schlau er ist, der kennt die Schrift auswendig, plötzlich begriffsstutzig. Er hat keine Ahnung. Doch Jesus ist so lieb und erklärt ihm das. Mensch, Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes. Es geht um die geistliche Erneuerung und Wiedergeburt. Du musst geistig dich verändern. Darum geht es. Es geht um deinen Charakter. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden also jeden Tag ein Stückchen mehr verwandelt in dasselbe Bild, in das, wo Gott uns hinhaben möchte. Wenn wir wen anschauen, Jesus anschauen, sein Wort studieren, uns mit Leuten umgeben, die dasselbe vorhaben. Wir kennen das, wenn wir mal so einen Frühstückkorb haben, eins ist verdorben, was passiert mit den anderen? So langsam vergammelt die auch vor sich hin. Ist es wichtig, womit wir zu tun haben, tatsächlich? Und mit wem? Denn wohnt der Heilige Geist in uns, führt er uns auch zum Gesetz. Er wird uns ein neues Herz geben, eine neue Gesinnung, wie Hesekiel das auch schreibt. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Jesaja 8,20 bekräftigt das Ganze. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Wenn irgendjemand in der Welt behauptet, wenn Geschwister oder Brüder in Adventgemeinde sonst noch behauptet, Gnade ist alles. Ist alles cool. Jesus rettet uns. Wir können machen, was wir wollen. So seid gewiss, diese Menschen sind nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn jemand kommt und sagt, ach Schwester White, brauchen wir nicht, diese Schriften sind okay, aber ist okay, brauchen wir nicht, kann man so aussuchen. So wisst, diese Geschwister sind nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Denn Die Schrift sagt sie ja. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenbrot. Das sollten wir wissen. Immer wenn jemand der Sünde entsagt, die in Übertretung des Gesetzes besteht, wird sein Leben in Übereinstimmung mit dem Gesetz und zu völligem Gehorsam gebracht werden. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er ist es, der das regelt. Wir sind nur eine leere Hülle. Wenn wir erfüllt sind, dann läuft es so. Er gibt aber auch Zeugnis. Der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Indem er der Herrscher unseres Herzens ist, indem er die Macht über uns ausübt, indem wir demütig sind. Da haben wir das wieder mit dem Ego. Sind wir zu groß, ist er zu klein. Was sagt Johannes? Ich muss abnehmen, er muss groß werden. Und diese Einstellung brauchen wir auch. Er muss größer sein. Und so gibt unser Geist, der demütig ist, verborgen ist in Christus, Zeugnis davon. Er wird uns auch unterrichten. Der beste Lehrer, den es gibt. Er wird uns an Jesu Wort erinnern. Der Beistand aber, der Heilige Geist, wir hatten den Abschnitt eben schon, er wird uns alles lehren und euch an alles erinnern. Er macht keine halben Sachen. Wir können aber nur an etwas erinnert werden, wenn wir das auch lesen, wenn wir damit zu tun haben. Wenn die Bibel im Schrank ist, auf der Heizung liegt oder sonst wo ist, bringt es nichts. Ja, wir müssen schon damit arbeiten, das ist klar. Er wird uns überführen, unsere Augen öffnen. Ja, wie Johannes 16,8 sagt, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Wir kennen das alle. Wenn wir was verbockt haben, etwas nicht in Ordnung ist, da klopft sofort jemand an die Tür in unserem Kopf und sagt, ah, das war nicht okay. Woher kommt das? Ja, das ist der Heilige Geist, der sagt, geh zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, regel das, zu deiner Familie. Bring das in Ordnung, das ist nicht okay. Und dann stehen wir vor der Wahl. Gehorche ich ihm? Mache ich mich kleiner und sage, ja, du hast recht, ich mach's. Oder lieber nicht, heute nicht. Schon beginnt die Verhärtung des Herzens so langsam. Da müssen wir vorsichtig sein. Er bringt uns in die ganze Wahrheit, auch die Prophetie. Wenn jener kommt, was wird er tun? Er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Und was zukünftig ist, wird euch verkündigen. Er öffnet uns die Augen für die zukünftigen Dinge, wenn Schritt für Schritt der Moment auch gekommen ist. Ja, uns ist ja sehr viel offenbart worden, gerade in der Adventgeschichte. Er wird Christus verherrlichen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Es gibt viele Gurus und Leute da draußen, die erzählen von Christus und was, sie sind voll dabei, Millionen scharen sich um diese Leute und sagen, ich bringe dich zu Jesus. Aber wenn Christus nicht verherrlicht wird, wenn er nicht verherrlicht wird, sind diese Menschen, haben mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Es sind Geister von Dämonen, die diese Menschen beherrschen. Es ist nicht Jesus Christus, der die Leute führt. Es ist nicht der Heilige Geist, der diese Menschen leitet. Er wird uns auch geistig erklären. Versteht ihr? Wir wissen, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist, wenn wir den Geist, den Heiligen Geist empfangen. Denn, und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistig erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt gar nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht. Ihr sprecht mit den Menschen, der vielleicht mit der Adventgemeinde, mit dem christlichen Leben nichts zu tun hat. Und ihr erklärt gerade und macht den größten Fehler, den ihr machen könnt. Ihr fängt gerade mit Daniel 2 oder 7 an. Absolut katastrophal, niemals machen. Natürlich, wenn die Leute blinzeln, zucken und sich umdrehen und weggehen. Das kann passieren, wenn man vom Feuer erfüllt ist. Aber da muss man auch die richtige Dosierung haben. Aber wenn andere geistliche Themen besprochen werden wollen, ist es schwierig für diese Leute, das direkt zu verstehen, weil die nicht die Fülle des Heiligen Geistes haben. Es kann aber auch sein, dass du selbst einen Mangel hast. Das sollte uns bewusst sein. Wir wissen alle, wie ein Radio funktioniert. Es gibt einen Sender und einen Empfänger. Ja, es gibt den Sender, der sendet die Information und ein Radio empfängt das. Das funktioniert nur, wenn die richtige Frequenz eingestellt ist. Wenn du von Dingen redest, was dein Gegenüber gar nicht empfangen kann, dann fehlt der Heilige Geist. Das ist ganz klar. Ja. Aber manchmal vergessen wir das. Genau. So, wo sind wir? Da sind wir. Er befähigt dich aber auch zu etwas ganz Besonderem. Und zwar zu lieben. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Interessant. Es ist diese Liebe, die dich dazu befähigt, deinen Feind zu lieben. Nicht deine Nachbarn. Es ist ganz einfach, deinen Nachbarn zu lieben. Wenn ihr nicht gerade deine Blumen abschneidet, die dir so wohlgesonnen sind. Ja, ist es aber einfach, seine Familie zu lieben. Leute, die man kennt. Das macht der Betrüger auch. Der Dieb macht das genauso. Der Mörder ebenso. Das ist kein Unterschied zwischen der Welt. Aber jemand, der dir was vieles antut, ihn zu lieben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Richard Wurmbrand, der 13 Jahre lang unter der Erde eingebunkert worden ist, damals im Kommunismus in Rumänien. Er selber hat die Geschichte erzählt, ein messianischer Jude, der war 13 Jahre lang unter der Erde gefangen. Er hat weder Kinderstimmen gehört, wie sie spielen, noch die Wiese gesehen, noch die Sonne scheinen. Nichts davon. Er war in der tiefsten Dunkelheit. 13 Jahre lang. Dieser Mann hat unter Tage, hat er Loblieder gesungen. Wie geht das? Für uns unvorstellbar. Aber das ist es. Die Liebe Gottes ist es. Er hat seinen Leuten, die ihn gepeinigt haben, vergeben. Und diese Leute, die ihn eingesperrt haben, haben sich gefragt, wie machst du das? Wir tun dir Schmerz an und du lächelst und bist freundlich. So konnten auch diese Menschen Jesus kennenlernen. Das ist sehr interessant. Wir sind sein Eigentum. Wie es Epheser 1, 13 bis 14 sagt. Denn in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums. Wir sind schon Gottes Eigentum. Wir gehören Jesus. Die Schrift sagt es uns. Als wir gläubig geworden sind, hat er schon seinen Stempel aufgedrückt in unserem Herzen. Wir sind seins. Wir lassen uns auch nicht herausreißen vom Widersacher. Drum müssen wir eins verstehen, wenn uns jemand draußen der Welt angreift, greift er nicht uns persönlich an. Er greift Gottes Kinder an, er greift Gott selbst an. Er gibt auch die geistlichen Gnadengaben, wie er will. Er entscheidet dasselbe. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Er entscheidet es selber. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Und drum kommen wir auch zum Neuen Testament, wo sehr viele geistliche Gaben, allgemein Gnadengaben dort aufgelistet sind. Wenn man sich mal die Mühe macht, alles mal aufzuschreiben, ist es echt eine Menge. Es ist wahrscheinlich nicht alles, aber ein paar gibt es hier und wir können das auch so ein bisschen kategorisieren. Dann sieht das folgendermaßen aus. Wir haben hier die Wortgaben. Das ist die Weisheitsrede, Erkenntnisrede, die Weissagung, Aposteldienst, Prophetenamt, Lehrer, Ermahnung und Evangelisten. Die Wundergaben sind Gabe des Glaubens, Heilen, Kraft, Wunder zu tun, Fähigkeit, Geister zu unterscheiden oder auch die Fähigkeit, in Fremdsprachen zu reden, die man vorher nicht gelernt hat, auch zu übersetzen. Wir haben die Dienstgaben. Diakonischen Dienst, Verwaltungsdienst, Ordnungsdienst, Seelsorger, Gabe des Gebens, Gabe der Barmherzigkeit. Andere Gaben sind Briefe schreiben, Gemeinschaft bilden, Gastfreundschaft, Versöhnung stiften, ermutigen, Fröhlichkeit und Optimismus verbreiten. Wir können das weiter fortsetzen. Das ist alles der Heilige Geist, der das in uns bewirkt. Und keine der Gaben ist weniger wert. Nicht jeder muss irgendwo hingehen, evangelisieren in Thailand, mitten im Dschungel. Nicht jeder muss Prophetenamt studieren oder sonst was. Denn selbst der Ordnungsdienst innerhalb der Gemeinde ist genauso wichtig. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wir brauchen Struktur. Oder jemand, der in der Gemeinde Briefe schreibt an Leute, die Geburtstag haben. Das ist genauso wichtig. Es ist ein Komplettpaket, wo Gott seine Gemeinde zusammenbringt. Und wenn jeder seine Gaben einsetzt, dann kommt eine Riesenfrucht heraus. Wir haben also auch hier eine kleine Überlistung. Sie sind vielfältig. Sie werden unterschiedlich verteilt. Sie werden jedem Gläubigen gegeben. Sie ergänzen einander. Sie fördern die Einheit der Gemeinde. Sie dienen zum Aufbau der Gemeinde. Sie sollen zum Wohl anderer eingesetzt werden. Wir sehen, dass diese Gaben tatsächlich nicht für uns persönlich sind. Wie Jesus hat er seine Talente, seine Aufgaben auf dieser Erde hier immer nur für andere eingesetzt. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir können jetzt um geistliche Gaben bitten, um auch nachher tausende Leute einladen und sagen, ja, du bist frei, der nächste 5 Euro Eintritt. Das ist es nicht, nein. Denn all diese Gaben sind immer nur für die Gemeinschaft, für die Gemeinde Gottes gegeben worden. Der Heilige Geist wird gegeben, um das ewige Evangelium zu verkündigen, die Gemeinde, der Gemeinde zu dienen, sie zu bauen und Einheit zu schaffen und auch die gegenwärtige Wahrheit zu verkündigen, die Dreiengelsbotschaft. Nach dem Sonntagsgesetz und vor Ende der Gnadenzeit wird der Spätregen ausgegossen auf das ganze Volk. Und sie werden weissagen. Alle werden weissagen und Träume und Visionen haben und den lauten Ruf mit Vollmacht verkündigen. Da wird also das gesamte Volk Gottes diese Dinge gleichzeitig alle haben. Aber nur das Volk Gottes. Das kann aber nur passieren alles, alles ganze Paket kann nur passieren, indem du Jesus annimmst und ihm folgst. Dann wird der Heilige Geist auch in dir wohnen und auch wohnen wollen. Das Resultat davon ist, du wirst eine neue Wesensart bekommen, nämlich den Charakter Gottes. Wir kennen es. Ja, ist gespiegelt hier einmal in die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung und wird ergänzt nochmal im Epheser mit Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist der Charakter Gottes und das ist die Eigenschaften, die Gott in uns einpflanzen will. Also nicht nur eine Sache. Mag sein, dass der eine Bruder vielleicht voller Freude ist, die andere Schwester vielleicht Selbstbeherrschung hat. Nee, so funktioniert es nicht. Das wollen wir alle haben, diese Dinge. Nun kommen wir zu der vielleicht wichtigsten Frage. Was ist er denn jetzt? Ist der Heilige Geist Gott? Ab jetzt könnten jetzt viele aufstehen und rausgehen. Nee, mit dem Thema komme ich nicht klar. Auf keinen Fall. Da ihr am Sitzen geblieben seid, gelobt sei Gott. Nun wollen wir sehen, was die Bibel sagt. Denn um diese Frage zu beantworten, er muss zwingenderweise die gleichen Eigenschaften wie der Vater und der Sohn besitzen. Hat er eine davon nicht, ist er es nicht. Ganz einfach. Egal, ob wir es wollen oder nicht. Er muss also ewig sein. Er muss Schöpfer sein, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, Liebe und anbetungswürdig. Das sind sieben Eigenschaften. Zufall? Nein, natürlich nicht. Wir wollen mal sehen, was Hebräer 9,14 dazu sagt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist, als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Er ist also ewig. Er ist der ewige Geist. Hier haben wir zwei, um sicher zu gehen. Als die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und bei diesem Schweben erkennen viele nicht, dass es um die Schöpfung geht. Drum nehmen wir noch Hiob 33,4 sicherheitshalber dazu, denn hier steht, der Geist Gottes hat mich gemacht. Aha. Und der Odem des Allmächtigen hält mich am Leben. Er schafft also, er schöpft also. Allmächtig. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Er ist allmächtig, er lässt auch Tote auferstehen. Er ist doch allwissend, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken Gottes als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt doch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Er kennt alle unsere geheimsten Gedanken. Allgegenwärtig, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Egal, wo wir uns verkriechen, wir haben keine Chance davor. Von den Blicken des Heiligen Geistes, er ist immer da. Liebe, auch das hatten wir schon, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Natürlich, er kann nur das geben, was er selbst ist. Er ist die Liebe. Und er ist es, der die Fülle in uns bewirkt, dass wir jeden lieben können. Anbetungswürdig, Gott ist Geist. Wow, in Johannes 4,24, sehr oft überlesen wir diesen Abschnitt. Es fängt ganz drastisch an, Gott ist Geist. Fertig. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Hier steht ganz klar, Wir dürfen den Heiligen Geist anbeten. Ja, warum denn? Weil er Gott ist, ganz einfach. Wir haben vielleicht ein bisschen Probleme damit, weil uns das nicht beigebracht worden ist. Ja, den Vater im Namen Jesu. Ja, ist richtig. Aber der Heilige Geist ist Gott. Ist es okay, den Heiligen Geist anzubeten? Natürlich beten wir ihn gleichzeitig an, wenn wir im Namen Jesu beten. Also so ist es jetzt nicht. Wir kommen zu dem Schluss, er ist Gott. Der Heilige Geist teilt die Allwissenheit und Allmacht mit der Gottheit. Er, also Christus, wusste, dass seine Wahrheit, ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, von Sieg zu Sieg schreiten würde. Dieser Geist sollte uns als eine erneuernde Kraft erfüllen, ohne die das Opfer Christi wertlos gewesen wäre. Der Hang zum Bösen war jahrhundertelang gestärkt worden und die Unterwerfung der Menschen unter diese satanische Knechtschaft war höchst bestürzend. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit, die dritte Person der Gottheit, konnte der Sünder widerstanden und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft über ihnen ausgegossen werden. Er macht lebendig, was der Heiland der Welt gewirkt hat. Er reinigt das Herz und durch ihn wird der Gläubige Teilhaber der göttlichen Natur. Das hier müssen wir nicht alles lesen, nur zum Verständiger halber steht hier, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, da er selber Gott ist. Ellen White ist da ganz klar. Sie ist ganz deutlich. Der Heilige Geist ist Gott. Ja, der Geist der Weisheit unterstreicht das Ganze nochmal. Durch den Heiligen Geist würde Jesus allen Menschen erreichbar sein. In diesem Sinne konnte er ihnen näher sein, als wenn er nicht zum Himmel aufgefahren wäre. Wir können das Ganze zusammenfassen, indem wir sagen, er ist der persönliche, lebendige, dich liebende, ewige Gott. Die dritte Person, der Geist der Wahrheit, wird uns zukünftige Dinge offenbaren und uns in alle Wahrheit leiten. Täglich spricht er dich an und bewirkt die Veränderung deines Herzens. Er wird uns immer zu Jesus führen und zum Gesetz. Der Heilige Geist ist der einzig wahre Stellvertreter Christi. Das ist die letzte Folie und hier steht es nochmal. Täglich beteten sie immer wieder um die Fülle der Gnade, damit sie sich immer höher der Vollkommenheit entgegenstrecken könnten, unter dem Wirken des Heiligen Geistes und durch gelebten Glauben an Gott, lernten auch die Schwächsten, die ihnen verliehenen Kräfte zu mehren und heilig, rein und edel zu werden. Da sie sich in Demut dem prägenden Einfluss des Heiligen Geistes hingaben, erhielten sie Segnungen in Fülle und wurden zum Ebenbild Gottes geformt. Was für ein Text. Hier haben wir auch wieder eine perfekte Anleitung, wie es aussehen hat. Sie beteten täglich. Durch dieses tägliche Gebet kann der Heilige Geist wirken und dann wird man diesen Glauben auch leben. Und wenn man diesen Glauben lebt, können selbst die Schwächsten, jeder, der von sich baut, so schwach zu sein, können selbst die Schwächsten ihre verliehenen Kräfte mehren, damit sie heilig, rein und edel werden. Dann wird man auch in Demut sich dem prägenden Einfluss des Heiligen Geistes ergeben und hingeben und alle Segen in Fülle halten. Und dann wird man zum Ebenbild Gottes geformt. Wahnsinn. Vielleicht kennt ihr noch als Abschluss ein kleines... Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit dem kleinen Jungen, der seinen Vater bittet, Vater, können wir heute rausgehen und gemeinsam den Menschen von Jesus erzählen? Der Vater sagt, Sohn, weißt du, das Wetter ist heute so ähnlich wie hier. Es regnet sehr stark. Nächstes oder danach. Der Sohn bittet seinen Vater wieder. Das ist ein kleiner Bursche, ein kleiner Bengel. Er sagt, Vater, bitte. Sollten wir den Menschen nicht von Jesus erzählen, von seiner vergebenen Liebe, damit auch sie dahin kommen? Wohl bemerkt, der Vater des Jungen ist Pastor in der Gemeinde. Der Junge sagt, Vater, bitte, zweites Mal. Der Vater sagt, Sohn, weißt du was? Bei dem Wetter auf gar keinen Fall. Möchte ich nicht. Der Sohn gibt es nicht auf. Er sagt, Vater, weißt du was? Kann ich denn gehen? Der Vater sagt, ja, Sohn, geh raus, erzähle Mensch, mach du dein Ding. Der Sohn packt seine kleine Tasche in seinen Rucksack, packt seine kleinen Heftchen rein, seine Traktate, so kleine Zettelchen und geht total stolz nach draußen bei Wind und Wetter und Regen. Der Vater ist drin, er ist Pastor, nicht vergessen. Der Sohn geht, erfüllt vom Heiligen Geist. Er lässt sich bedienen, er lässt sich erfüllen und leiten. Er geht und verteilt seine Traktate, total freundlich. Und hier bitte eins zu sie, eins zu sie, eins zu sie. Irgendwann hat er nur noch ein einziges auf der Hand und sagt, wo gehe ich jetzt hin? Der Junge wartet und wartet und denkt, das Haus da vorne, das muss es sein. Getrieben vom Heiligen Geist geht dieser Kleine hin. Er drückt auf die Klingel. Er klopft. Und wartet geduldig. Er wartet. Er kann es kaum erwarten, um das Letzte den Menschen zu geben. Ach doch, es tut sich nichts. Der Junge überlegt, ist es nicht das richtige Haus? Gut, dann drehe ich mich um und gehe lieber. Doch dann bekommt er diesen Zug, diesen Druck, es muss hier sein. Er dreht sich um und klingelt und klopft noch wieder. Und irgendwann, gefühlt nach einer Ewigkeit für den kleinen Jungen, kommt, öffnet sich die Tür. Eine Frau steht da und sagt, lieber junger Mann, was kann ich dir Gutes tun? Guten Tag. Und der Junge sagt, liebe Dame, ich habe etwas für Sie und das möchte ich Ihnen unbedingt geben. Das ist nur für Sie. Und dort steht etwas von der Liebe Jesu und der vergebenen Gnade. Vielen Dank, dass Sie die Tür geöffnet haben. Die Frau nimmt es, sie verabschieden sich, Tür geht zu, der Junge ist total glücklich, geht nach Hause, erzählt sein Erlebnis, seinen Vater. Und dann der darauffolgende Gottesdienst. Die sind dann da, der Vater, Pastor der Gemeinde, erzählt am Anfang, meine Lieben, bevor wir beginnen, möchte irgendjemand uns eine Erfahrung erzählen, was er erlebt hat. Der Junge ist auch anwesend. Von ganz hinten steht eine ältere Dame auf und sagt, ja, hier bitte, ich krächzt in der Stimme. Die Dame sagt, ich war noch nie hier in dieser Gemeinde. Und doch vor kurzem, an diesem einen Tag, wo es so gestürmt und geregnet hat, ist etwas passiert und das hat mich verändert. Das möchte ich gerne euch erzählen. Ich bin aber auch keine Christin, hat die Frau gesagt. An diesem einen Tag passiert etwas Unglaubliches. Ihr müsst wissen, ich lebe ganz alleine. Und mein Mann hat mich vor Jahren verlassen. Er ist gestorben. Und es gibt auch niemanden mehr, der mich besucht. Keiner, der mal Klingelkopf fragt, nach wie es mir geht. Ich bin von Gott verlassen, von der ganzen Welt. Es war so trüb an diesem Tag, grau und dunkel, dass ich mir beschloss, mein Leben zu nehmen. Ich nahm einen Stuhl und einen Strick, ging auf den Dachboden, stellte mich dort drauf, band den Strick an den Balken und das untere Ende an meinen Hals. Und ich wollte gerade mein Leben beenden, bis es an der Tür klingelte. Ich wartete einen Augenblick, dass es aufhören mag, denn ich wusste, mich kommt niemand besuchen. Doch nach kurzer Zeit hämmerte es und klopfte es. Es drängte so laut, dass ich mich die Frage stellte, wer kann das nur sein? Ich entschloss mich, den Strick zu lösen, ging hinunter, öffnete die Tür. Ein junger Bursche stand da mit einem strahlenden Gesicht eines Engels und sagte zu mir, dass Gott mich liebt. Und hat mir was von der vergehenden Liebe Jesu Christi erzählt. Und dieses Erlebnis hat mein Leben verändert. Und deswegen bin ich heute hier, um euch das zu erzählen. Meine Lieben, ich wünsche uns, dass auch wir, genauso wie dieser kleine Junge, und uns beeindrucken lassen, uns führen und leiten lassen, damit Gott durch uns wirken kann und er verherrlicht wird. Das bitte ich für uns. Amen.